gut. Ich möchte ein paar Ergebnisse unserer Yoga-Forschung, auch Forschung aus anderen Arbeitsgruppen mitbringen. Und ein Schwerpunkt in dem Bereich ist in den letzten Jahren die Forschung zur Hypertonie und generell im Bereich der Kardiologie gewesen. Und wie Sie dem Titel vielleicht schon entnehmen, ging es nicht nur um die auch interessante, aber vielleicht etwas banale Frage, wirkt Yoga in dem Bereich, sondern was wirkt denn überhaupt, wenn wir von Yoga sprechen? Und das muss ich Ihnen nicht erzählen, aber wenn man so mit der allgemeinen Öffentlichkeit spricht, ist die Idee schon, dass Yoga oft auf Asanas, auf Yoga-Haltungen reduziert wird. Und selbstverständlich ist Yoga sehr viel mehr als das. Und Yoga ist ein komplexes System, das sehr viele verschiedene Bereiche umfasst. Und wir haben uns in Essen, wo ich arbeite, sehr viel damit beschäftigt, wird Yoga genutzt? Wofür nutzen Menschen Yoga? Was sind die Wirkungen von Yoga und was wirkt eventuell? Ich arbeite an einer Klinik für Naturheilkunde und integrative Medizin und an der Uni Duisburg-Essen, wo wir auch einen Lehrstuhl und eine Forschungseinrichtung für integrativmedizinische Forschung haben. Und Yoga ist ein sehr starker Schwerpunkt von Anfang an und vor allem auch in den letzten 5 bis 7 Jahren gewesen, wo wir uns sehr intensiv damit beschäftigt haben. Das überspringe ich einmal. Und eine Frage ist tatsächlich, ist es überhaupt wichtig, sich mit Yoga zu beschäftigen wissenschaftlich? Das ist keine Frage, die ich mir so sehr stelle, sondern die ich öfter mal zurückgespiegelt bekomme, warum man sich überhaupt als Wissenschaftler mit sowas doch tendenziell esoterischem, merkwürdigem wie Yoga beschäftigt. Und die wichtigste Antwort auf die Frage ist, dass Yoga einfach extrem viel genutzt wird von der Bevölkerung. Und Millionen Menschen in Deutschland haben schon einmal Yoga geübt. Das sind alte Zahlen, sind mittlerweile mehr. Wahrscheinlich 12 Millionen, 15 Millionen Menschen, die in Deutschland schon mal Yoga praktiziert haben. Und zu jedem Zeitpunkt sind es zwischen 3 und 5 Millionen Menschen in Deutschland, die sagen, ja, ich übe gerade aktuell Yoga. Also das ist nichts, was man marginalisieren kann. Yoga ist tatsächlich extrem nachgefragt. Und spannend wird es im Bereich der Medizin, der Gesundheitsforschung, wenn man sich anguckt, warum Menschen Yoga üben. Wenn man sich jetzt so ein bisschen unbedarft damit beschäftigt und dann über die Promis auf irgendwelchen Hochglanzmagazinen stolpert, entsteht oft der Eindruck, dass es einfach nur ein Trend ist, dem Leute folgen. Wenn man jetzt Menschen fragt, warum sie Yoga machen, sind es die allermeisten tatsächlich, die aus gesundheitlichen Gründen üben. Das ist eine repräsentative Umfrage, die hat der BDY durchgeführt, aber wirklich mit einer repräsentativen Stichprobe von mehreren tausend Menschen. Und 3/4 der Befragten haben mit Yoga angefangen, weil sie erwarten, dass es ihnen gesundheitlich gut tut. Und knapp 2/3, weil sie erwarten, dass es ihnen geistig gut tut. Das heißt, Yoga ist tatsächlich mit der Erwartung positiver gesundheitlicher Wirkungen verknüpft. Und das ist der Grund, warum ich als Wissenschaftler, ich bin ursprünglich Psychologe, habe in Medizinwissenschaften promoviert, warum ich glaube, dass wir als Wissenschaftler tatsächlich verpflichtet sind, uns mit Yoga zu beschäftigen. Weil eine Erwartung da ist aus ganz verschiedenen Bereichen, dass Yoga eine gesundheitliche Wirkung entfaltet. Und Hypertonie ist tatsächlich ein Bereich, der Bluthochdruck, der ziemlich spannend ist, wenn man sich mit der Wirkung von Yoga, von meditativen Verfahren, von Atemtechniken beschäftigt. Bluthochdruck ist ziemlich häufig und zwar nicht nur, wie viele immer meinen, bei Männern, sondern bei Frauen fast genauso stark. Hier ist einmal die Entwicklung in den letzten Jahren abgezeichnet und die Punkte sind jeweils Menschen über 65. Und man kann jeweils sehen, ich schaue mal, ob man das sehen kann, genau, dass ab 65 mindestens die Hälfte der Menschen, bei Frauen sogar tendenziell noch ein bisschen mehr als bei Männern, unter Bluthochdruck leiden. Und Bluthochdruck ist nicht banal, sondern es ist einer der Hauptrisikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen, für Herzinfarkte, letztendlich für Sterblichkeit. Also ein sehr wichtiges Problem. Sind mindestens 25% der Bevölkerung betroffen, wahrscheinlich deutlich mehr, weil das häufig unerkannt ist. Das ist ein großes Problem bei Hypertonie, die tut einfach nicht weh. Die ist einfach da und solange nichts passiert, solange das nicht untersucht wird, wird es häufig gar nicht diagnostiziert. Und weil sie halt nicht weh tut und nicht unmittelbar mit Symptomen verknüpft ist, ist es häufig auch gar nicht so einfach, Menschen dazu zu kriegen, ihren Lebensstil zu verändern. Direkte Krankheitskosten sind mindestens 9 Milliarden Euro. Indirekte Krankheitskosten sind noch deutlich größer. Das heißt, das ist ein sehr großes gesundheitsökonomisch relevantes Problem. Und spannend für Menschen, die nicht unbedingt medikamentös arbeiten, die mit Yoga arbeiten, mit Lebensstilinterventionen, ist es die Hypertonie. extrem stark mit lebensstilassoziierten Faktoren assoziiert ist. Also dass die Hauptrisikofaktoren lebensstilbedingt sind. Man schätzt, dass so ungefähr 80% der Herzinfarkte verhindert werden könnten, wenn Menschen einfach mal gesund leben würden. Und ein Hauptrisikofaktor, und da wird es schon ganz spannend für Yoga, ist körperliche Inaktivität. Und man hat immer sehr unterschieden zwischen körperlicher Aktivität und dem sogenannten Sedentary Behavior, also einer sogenannten sitzenden Lebensweise. Man hat das immer so gegenübergestellt, dass Menschen entweder eher viel sitzen oder sich viel bewegen. Mittlerweile weiß man, dass das unabhängige Risikofaktoren sind. Also Sitzen ist nicht nur gefährlich, weil man sich dann nicht bewegt, sondern Sitzen selbst ist auch tatsächlich ein Risikofaktor. Das heißt im Zweifelsfall lieber auch mal stehen. Gute Reaktion. Und besonders gefährlich ist es halt, das sieht man hier auf der Grafik, wenn Menschen sich wenig bewegen und wenn sie dann zusätzlich auch noch sehr viel sitzen. Das erhöht das Risiko für einen Herzinfarkt bis zu Faktor 2 im Vergleich zu Menschen, die sich relativ viel bewegen und keine sitzende Lebensweise haben. Ich bin als Wissenschaftler natürlich auch davon betroffen. Ich versuche dann immer viel am Schreibtisch zu stehen, so ganz einfach ist es nicht. Aber es ist ein wichtiger Risikofaktor. Und da wird Yoga ganz spannend, weil es epidemiologische Public Health Untersuchungen gibt, die zeigen, dass Yoga, abgesehen davon, dass es vielleicht selbst gesund ist, auch mit einem ansonsten gesunden Lebensstil assoziiert ist. Das ist eine Untersuchung, die haben wir mit Kollegen aus Australien gemacht. Das sind nur Frauen, weil die Studie darauf nur fokussiert hat. Es gibt aber auch ähnliche Studien mit Männern. Und die zeigen, dass Menschen, die oder Frauen, die Yoga üben, seltener rauchen als solche, die es nicht tun. Dass sie sich mehr körperlich bewegen, zum Teil deutlich mehr, vor allem die jüngeren Yoga-Praktizierenden, unabhängig von der Yoga-Übung, als solche, die nicht üben. Und dass sie sehr viel häufiger Vegetarier sind, sich also pflanzenbasiert ernähren, was tendenziell auch eher ein positiver Faktor ist, was Herzgesundheit angeht. Was ich hier nicht mitgebracht habe, ist, dass Yoga-Übende tendenziell mehr Drogen nehmen als Nicht-Übende. Das ist nicht ganz so gesund. Das muss nicht unbedingt kausal sein, aber es gibt auch negative Zusammenhänge. Aber was die klassischen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht, scheint tatsächlich Yoga eher mit einem gesunden Lebensstil assoziiert zu sein. Und spannenderweise ist hier vor allem, das haben wir uns einmal mit einem deutschen Survey angeguckt, haben vielleicht sogar einige von Ihnen mitgemacht, ein wichtiger Faktor für das vom Yoga, der mit einem gesunden Lebensstil assoziiert ist, ist das Studium der Yoga-Theorie oder der Yoga-Philosophie. Also es kann durchaus auch jetzt für Yoga-Schüler sinnvoll sein, sich ein bisschen mit der Yoga-Philosophie zu beschäftigen, wenn es um einen gesunden Lebensstil geht. Wir haben uns in einer Studie einmal angeguckt, ob Yoga einen der Hauptrisikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch für Hypertonie positiv beeinflusst, nämlich die sogenannte abdominelle Adipositas. Das ist ein bauchbetontes Übergewicht. Das sind Menschen, die gar nicht unbedingt klassisch fettleibig wirken, die aber eine sehr ungünstige Verteilung haben. Und gerade diese bauchbetonte Adipositas ist ein Hauptrisikofaktor. Die Studie haben wir auch wiederum nur mit Frauen durchgeführt. Nicht, weil bauchbetonte Adipositas kein Männerproblem ist, sondern weil wir einen Aufruf gemacht haben und gesagt haben, wir suchen Menschen mit Übergewicht, vor allem am Bauch. Und es haben sich, glaube ich, 200 Frauen gemeldet und ein Mann, die gerne teilnehmen wollten. Ich denke, das liegt mehr am Yoga als am Gesundheitsproblem. Wir haben uns dann entschieden, wir führen die Studie nur mit Frauen durch, weil dieser eine Mann eventuell die Ergebnisse verzerrt und sich vielleicht auch ein bisschen verloren fühlt. Erstes spannendes Ergebnis war, dass es tatsächlich möglich ist, mit übergewichtigen Menschen ein sehr intensives Yoga-Programm zu machen. Da war zuerst die Rückmeldung, nee, wahrscheinlich geht es gar nicht. Aber hier ist einmal abgetragen, in wie vielen Yoga-Einheiten die Teilnehmer mitgemacht haben. Und wir hatten zuerst einen sehr intensiven eintägigen Workshop. Also die haben dann wirklich über 6 Stunden durchaus schon Asanas praktiziert, aber sich auch mit Philosophie beschäftigt, meditiert, Pranayama gelernt und alle Teilnehmer der Yoga-Gruppe haben an diesem Workshop teilgenommen und anschließend, das ist hier einmal abgetragen, gab es über 12 Wochen, zweimal pro Woche einen Yoga-Kurs, jeweils 90 Minuten, also wirklich intensiv, gerade für Menschen, die sich nicht viel bewegen. Aber obwohl die Teilnahme abgenommen hat, war es insgesamt eine sehr gute Adhärenz, also eine sehr gute Teilnahme und letztendlich hat im Mittel jeder Teilnehmer an mindestens 70% der angebotenen Yogastunden teilgenommen, was für so ein intensives Programm wirklich viel ist, gerade bei Übergewicht. Und wir konnten zeigen, dass es tatsächlich eine Reduktion des Bauchumfangs gibt, und zwar in einem Bereich, der klinisch bedeutsam ist. Also es sind über 3 Zentimeter, und 3 Zentimeter Bauchumfang in einer Kurzzeitintervention ist vermutlich wirklich mit einer Reduktion von Herz-Kreislauf-Risiko assoziiert. Wir hatten eine Verbesserung des Teil-Hüft-Verhältnisses, das ist auch ein wichtiger Indikator. Körpergewicht, Body-Mass-Index, Körperfettanteil ist runtergegangen und Körpermuskelmasse ist hochgegangen. Das heißt, schon in einer relativ kurzen Intervention hatten wir eine signifikante Verbesserung auf ganz vielen Bereichen. Und warum ich das erzähle, ist neben des Risikos, das ein bauchbetonter Adipositas mitbringt von Herz-Kreislauf-Erkrankung, weil der Review-Prozess ziemlich spannend war. Also wenn wir eine Studie machen, versuchen wir das ja in einem hochrangigen wissenschaftlichen Journal zu veröffentlichen, und wir haben es hier beim Deutschen Ärzteblatt eingereicht. Also der wichtigsten Ärztezeitung in Deutschland, wird von 400.000 Medizinern gelesen in Deutschland. Wir wollten also auch ein paar Leute erreichen, die sich vielleicht nicht damit beschäftigen. Und einer der Gutachter von der Zeitschrift hat uns dann vorgerechnet, dass die Ergebnisse gar nicht sein können. Weil um die Reduktion des Bauchumfangs zu erreichen, vor allem auch des Körpergewichts, bräuchte man so und so viele Kilokalorien, die verbrannt werden. Und wenn man dann jetzt guckt, wie viel Asanas die gemacht haben, wie intensiv die sind, können wir diese Reduktion an Kilokalorien gar nicht erreicht haben. Was für mich jetzt nicht heißt, dass wir uns verrechnet haben, sondern dass es vielleicht nicht ausreicht, Yoga auf Asanas, auf körperliche Aktivität runterzubrechen, sondern dass dann noch irgendwie mehr sein muss. Und das Deutsche Ärzteblatt hat es angenommen und veröffentlicht, das heißt, die haben uns dann auch irgendwann geglaubt. Was kann Yoga noch machen? Es gibt so die Idee, dass Yoga tatsächlich Stress reduzieren kann. Und das ist bei Hypertonie wichtig, weil Stress ein ganz wichtiger Risikofaktor wiederum ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ich habe hier mal eine sehr spannende Meta-Analyse aus dem British Medical Journal mitgebracht, was Stress so mit Menschen macht. Und hier geht es um Sterblichkeit. Und hier ist einmal abgetragen, auf der horizontalen Achse ist der Score in einem Stressfragebogen von 0 gar nicht gestresst bis 12 maximal gestresst. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit zu sterben abgetragen. Und tatsächlich sieht man über alle Todesursachen hinweg, dass Stress die Wahrscheinlichkeit zu sterben erhöht. Also in der von Ihnen aus linken Grafik sind alle Ursachen abgetragen, rechts sind die kardiovaskulären Ursachen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und da finden wir eine Erhöhung, aber man findet sogar ein erhöhtes Risiko an Unfällen zu versterben, wenn man stark gestresst ist. Also über alle Bereiche hinweg, Stress ist ziemlich ungesund, Stress kann tödlich sein, vor allem aber im Herz-Kreislauf-Bereich. Und das brauche ich Ihnen nicht erzählen. Stress wirkt vor allem über die autonome Regulation. Also Stress fährt das sympathische System an und hemmt eher das parasympathische System. Also wir sind in diesem klischeehaften Fight-and-Flight-Modus, wo wir also sehr aktiv sind und wenig zur Entspannung kommen. Dass Yoga bei Stress helfen kann, davon gehen die meisten aus. Tatsächlich bezahlen die Krankenkassen ja primär auch Yoga als palliativ-regeneratives Stressmanagement, nennt sich das im Behördendeutsch. So gut untersucht ist es gar nicht. Also es gibt ein paar Studien, aber es ist gar nicht so intensiv untersucht wie andere Bereiche. Vielleicht, weil das für jeden irgendwie klar ist. Ich habe Ihnen mal eine Studie mitgebracht von Andreas Michalsen, guter Kollege mittlerweile in Berlin. Das war eigentlich die erste Studie, die sich vor 15 Jahren mal angeguckt hat, reduziert Yoga denn wirklich Stress? Und diese Linie hier ist die Yoga-Gruppe, das andere ist eine Wartegruppe, und wie man deutlich sieht, wird die wahrgenommene Stressbelastung tatsächlich reduziert von Menschen, die an Yoga teilnehmen. Also wenn Stress ein Risikofaktor ist für Hypertonie, für Herz-Kreislauf-Tod oder für Tod allgemein und Yoga reduziert Stress, dann ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass Yoga vielleicht bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen hilft. Das war bei gesunden Probanden. Ich mache einen kleinen Sprung, weil ich die Ergebnisse so spannend finde, was Stress bei Krankheiten macht. Und zwar haben wir eine Studie durchgeführt zur Colitis ulcerosa. Colitis ulcerosa ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, die extrem belastend für Patienten sein kann. Die leiden unter Schmerzen, blutigen Durchfällen bis zu 20 Mal am Tag. Also eine Krankung, die sehr stark den Alltag beeinträchtigt. Und das Spannende daran ist, dass es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass ein wichtiger Risikofaktor für neue Exazerbationen, also für neue Schübe in der Erkrankung, tatsächlich Stress ist. Also man sieht, Stress geht über alle Symptomatiken hinweg. Also Menschen, die unter Colitis ulcerosa leiden und sehr stark gestresst sind, haben erhöhtes Risiko, dass sie wieder einen neuen Schub bekommen. Und wir haben hier neben Krankheitssymptomatik uns angeguckt, ob wir durch Yoga Stress reduzieren können. Und das Blaue, ich hoffe, man sieht es, das ist die Yoga-Gruppe. Sieht jetzt nicht ganz so beeindruckend aus, weil die Skala ziemlich groß ist. Tatsächlich ist das aber eine sehr deutliche Stressreduktion auf diesem Instrument. Und die andere Gruppe hat Selbsthilfeempfehlungen bekommen, ein paar schöne Bücher, die sie lesen konnten. Die hat aber für den Stress nichts weitergebracht. Also auch bei dieser Erkrankung haben wir eine Reduktion an Stress gefunden. Und das Spannende war, wir haben uns dann auch mal angeguckt, ist die Stressreduktion wirklich ein Wirkmechanismus, über den Yoga bei chronischen Erkrankungen wirkt. Und unser Hauptzielparameter war die gesundheitsbezogene Lebensqualität. Und da haben wir gefunden, die Zahlen sind jetzt nicht ganz so wichtig, aber wir haben gefunden, dass Yoga zu üben tatsächlich die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei diesen chronisch kranken Menschen fördert. Dass das aber passiert, indem Stress reduziert wird. Das heißt, wenn man ein kompliziertes statistisches Modell, das nennt sich Mediatoranalyse, rechnet, dann sieht man, dass es gar nicht so ist, die Menschen üben Yoga und zack ist die Lebensqualität besser, sondern die Menschen üben Yoga, das reduziert ihren Stress und dadurch wird die Lebensqualität besser. Und das Gleiche gilt auch für die Krankheitsaktivität. Also wenn wir mehr so ein bisschen in die harten Zahlen gehen, in Laborparameter, in Symptomatik, die tatsächlich vorliegt, auch da ist es so, Yoga reduziert die Krankheitsaktivität, also die chronische Entzündung. Aber das macht Yoga, indem er zunächst Stress reduziert. Und das reduziert dann wieder die Entzündung. Das heißt, geht hier nicht wirklich um Hypertonie bei der Studie, aber wir sehen, dass Stressreduktion tatsächlich ein Wirkmechanismus von Yoga sein kann. Wie sieht's aus bei Hypertonie? Gibt es da Zahlen zu? Tatsächlich. Und das Spannende ist, wir beschäftigen uns größtenteils mit randomisiert kontrollierten Studien, also mit Studien, wo wir mindestens zwei Gruppen haben, die zufällig einer von zwei Interventionen zugeordnet wird. In dem Fall Yoga oder was anderes. Und die erste randomisiert kontrollierte Studie zu Yoga überhaupt, die es jemals gab, hat sich mit Hypertonie beschäftigt. Also von Anfang an offenbar die Idee, da kann Yoga was machen. Das ist eine britische Studie. Allerdings, wenn man sich den Namen anguckt, Chandra Patel, da scheint schon ein bisschen Indien im Hintergrund gewesen zu sein und sehr gut veröffentlicht im Lancet, also eine der besten medizinischen Zeitschriften, die es gibt. Das sind die Ergebnisse, sieht ein bisschen kompliziert aus, ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Beschränken wir uns mal auf die oberen beiden Linien. Das Blaue ist Yoga und das Rote ist die Kontrollgruppe. Und das hier oben ist der systolische Blutdruck. Das heißt, die Gruppen haben zunächst gleich angefangen, hatten beide einen sehr hohen Blutdruck. Dann hat eine Gruppe Yoga geübt, da ist der Blutdruck sehr stark runtergegangen. Die andere Gruppe hat sich nur entspannt. Die sollten sich einfach nur hinlegen und nichts tun in der Zeit. Da hatte auch ein bisschen Wirkung auf den Blutdruck, aber nicht ganz so stark. Dann haben die beiden Interventionen aufgehört. Dann gab es eine Phase, wo nicht viel gemacht wurde. Die Yoga-Übenden haben ein bisschen weiter geübt, Blutdruck ging ein bisschen höher. Dann hat die Kontrollgruppe auch Yoga bekommen. Die durften dann üben und da ist dann auch der Blutdruck sofort runtergegangen und die Gruppen haben sich hinterher getroffen. Also ein sehr spannendes Design, wo man zeigen konnte, Yoga reduziert tatsächlich offenbar den Blutdruck, auch in einem recht beeindruckenden Ausmaß. Also im Mittel von 170 auf 150 ist immer noch hyperton, ist noch nicht gesund, aber ist eine sehr interessante Entwicklung. Und das hier unten ist der diastolische Blutdruck, der untere Wert, also auch da gibt es eine Veränderung. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Ich habe hier einmal aufgetragen, alle randomisiert kontrollierten Studien bis 2013 nur, wir müssen das langsam mal updaten, die jemals veröffentlicht worden sind. Sie sehen hier ganz unten links, das ist die Patel-Studie, die ich gerade gezeigt habe, die erste, die hier veröffentlicht worden ist. Dann ist es mal so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Es gab immer mal wieder Studien, die veröffentlicht worden sind zu ganz anderen Themen, gar nicht unbedingt Hypertonie. Aber man sieht, es gab noch keine Systematik, erst so in den letzten 10 Jahren ungefähr, sind immer mehr Leute aufgesprungen, Yoga wurde immer populärer, man hat auch gesehen, da passiert tatsächlich was, das wirkt und jetzt in letzter Zeit gibt es so 60 bis 70 randomisiert kontrollierte Studien pro Jahr. Und im Jahr 2013 auch, das ist hier einmal dargestellt, wozu die Studien gemacht worden sind und man sieht jetzt, dass eine wichtige Fragestellung hier mit 11 Studien zu dem Zeitpunkt Hypertonie war, wo tatsächlich relativ viele Studien geguckt haben, ob Yoga da wirkt. Ich mache es einfach zu, ne? Genau. Ich starte mal nicht neu. Und was man jetzt machen kann, wenn man sich so Studien anguckt, ist, dass man einmal die Einzelstudien betrachtet oder dass man versucht, die Gesamtheit der Studien zu betrachten. Und dazu rechnet man sogenannte Meta-Analysen. Entschuldigung für die, die es kennen, ich erkläre es nur ganz kurz. In der Meta-Analyse nehmen wir alle veröffentlichten Studien zu einem bestimmten Thema und analysieren die gemeinsam. Das heißt, dass wir nicht einfach nur betrachten, was haben die Autoren berichtet, sondern wir rechnen quasi einen gemeinsamen statistischen Kennwert aus über alle Studien zum Thema hinweg. Das Gute daran ist, dass wir nicht nur verschiedene Studien zusammenfassen, sondern dass wir dadurch auch die Fallzahl erhöhen. Und wenn wir eine relativ geringe Fallzahl haben, sind die Wahrscheinlichkeiten für falsch negative Ergebnisse höher. Und dadurch, dass wir in der Meta-Analyse vieles zusammenfassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Effekte finden, die tatsächlich da sind, höher. Hier sind die Mittelwerte einmal dargestellt. Und die Balken stellen die Blutdruckreduktion dar. Das dunkelgraue ist der systolische, das hellgraue der diastolische Blutdruck. Wir haben ja also im Mittel über verschiedenste Studien hinweg eine Reduktion von ungefähr 10 mm systolisch und ungefähr 7 mm Hg diastolisch, also schon nicht schlecht. Und was hier noch dargestellt ist, ist das sogenannte 95-prozentige Konfidenzintervall. Das sagt uns so ein bisschen, wie genau die Messungen sind. Und was Sie sich da merken können, wenn dieser senkrechte Strich, wenn der Null schneidet, dann sind die Ergebnisse nicht signifikant. Das heißt, da sind zwar Effekte da, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass das reiner Zufall ist. Wir haben uns noch Subgruppen angeguckt und gefunden, dass die Ergebnisse nur valide sind bei tatsächlich manifester Hypertonie, also nicht unbedingt bei Menschen mit nur leicht erhöhtem Blutdruck. Und interessanterweise, dass wir keine Ergebnisse finden, wenn Yoga statt einer konventionellen Behandlung gemacht wurde, dann scheint es nichts zu bringen, dass wir aber Ergebnisse finden, wenn Yoga zusätzlich zu einer Medikation gemacht wurde. Habe ich so nicht erwartet, war aber natürlich für die Argumentation schön, dass man nicht sagen konnte, wir nehmen den Kardiologen, den Hausärzten was weg, sondern am besten ist es, wenn wir zusammenarbeiten. Was ein bisschen unerwartet war, ist, wenn wir uns in Subgruppen die verschiedenen Arten von Yoga-Interventionen angucken. Und das wissen Sie genauso gut wie ich. Wenn ich jetzt von Yoga spreche, habe ich ein bestimmtes Bild, wovon ich rede. Und jeder von Ihnen hat wahrscheinlich auch ein gewisses Bild, wovon ich gerade rede. Die werden aber bei den wenigsten deckungsgleich sein. Also Yoga ist einfach so groß, so weit, dass es ja eigentlich schon fast gelogen ist, wenn ich sage, Yoga hilft bei Hypertonie. Sondern es sind ja nur ganz bestimmte Yoga-Stile untersucht worden. Wir haben mal versucht, das ganz grob zu clustern und haben uns dann mal angeguckt, ist es wichtig, dass Yoga-Haltungen dabei sind, also ob Asanas dabei sind, weil wir einige Studien hatten, primär aus Indien, die nur Atem- und Meditationstechniken untersucht haben. Und Sie erinnern sich, wenn das Konfidenzintervall null schneidet, dann ist es nicht signifikant. Und hier ist abgebildet die Studien, die Asanas umfasst haben. Das heißt, das etwas unerwartete Ergebnis war, dass Yoga zwar Blutdruck reduziert, aber nicht, wenn man Asanas in der Intervention mit drin hat, sondern nur, wenn es rein auf Atmung und Meditation basiert ist. Das kann man sich auch durchaus erklären, obwohl Sport ja Blutdruck reduziert, ja. Genau, das war die Patel-Studie, das war tatsächlich eine Studie, die auch rein Meditation mit drin hatte. Also das war Yoga im Vergleich zur Entspannung, aber Yoga enthielt keine Asanas. In dem Fall enthielt es keine Asanas, sondern nur Pranayama und Meditation. Guter Punkt. Also die sind genau in der Gruppe, die ich eben gezeigt habe, in dieser Gruppe, wo die Wirkungen zwar nicht so ausgeprägt sind, aber statistisch signifikant. Wenn man sich jetzt anguckt, wie Yoga neurophysiologisch wirkt, dann ist es durchaus nachvollziehbar, dass speziell Atemtechniken da eine wichtige Rolle spielen. Und zwar ist hier mal gegenübergestellt, das ist adaptiert von Chris Streeter, einer guten Kollegin aus Boston, die zeigen konnte, dass dass Stress natürlich das sympathische Nervensystem anfährt, das parasympathische senkt, das vor allem über die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde macht und wohl sehr stark über eine Aktivität von einem Neurotransmitter namens Gamma-Aminobuttersäure. Also das ist der primäre inhibitorische, also hemmende Neurotransmitter im Gehirn. Das heißt, wenn wir viel GABA haben, sind wir eher entspannt und Stress senkt es eher und Yoga erhöht eher die GABA-Wirkung. Und vermutlich ist es vor allem beim Yoga über Atem- und Meditationstechniken, dass wir auf GABA und auf diese autonome Regulation einwirken. Das habe ich mal mitgebracht, das müssen Sie sich nicht ganz genau angucken, das ist eine Studie, die das mal untersucht hat. Und zwar haben die geguckt, macht es einen Unterschied, wenn ich nur ein yoga-basiertes Entspannungsverfahren mache, im Vergleich zu einer Gruppe, die zuerst Asanas macht und danach ein Entspannungsprogramm. Also Entspannung ist gleich viel in den Gruppen und die eine kriegt zusätzlich noch Asanas, und die Kollegen haben zeigen können, dass die Reduktion der Herzrate und die Förderung der Herzratenvariabilität, also ein physiologisches Maß für Stress oder für wenig Stressempfinden, dass sich das nicht unterschied, ob ich jetzt nur Shavasana mache oder ob ich Asanas plus Shavasana mache. Also es ist durchaus auch nachvollziehbar, dass vielleicht wirklich die Asanas gar nicht so wichtig sind bei der Stressreduktion. Ein Problem von Meta-Analysen ist, dass ich nicht direkt vergleiche. Also ich sage ja nicht, wir haben einmal Menschen, die machen Yoga mit Asanas und andere, die machen Yoga Asanas, sondern ich habe Studien, wo die Leute entweder Asanas machen oder nicht. Und die Studien sind untereinander gewisserweise vergleichbar, aber nicht hundertprozentig. Und das fängt schon damit an, wo die Studien herkommen. Also wir hatten insgesamt in der Meta-Analyse 11 Studien eingeschlossen. Mehr als die Hälfte davon kam aus Indien. Und alle Studien, die keine Asanas eingeschlossen hatten, kamen aus Indien. Also wenn in Europa, in den USA Yoga-Studien gemacht werden, haben sie fast immer, nicht immer, aber fast immer Asanas dabei. Und das Problem mit indischen Studien ist, dass sie zu Yoga fast immer positiv sind. Also wir haben mal eine Analyse gemacht und wir haben eine neutrale Studie gefunden, die gesagt hat, vielleicht wirkt Yoga, vielleicht nicht, und 99, die gesagt haben, Yoga wirkt. Und die Chance, dass eine indische Yoga-Studie positiv ist, ist mehr als 25 Mal so hoch wie Studien, die nicht aus Indien kommen. Das heißt nicht, dass die gefälscht sind. Also die Studienqualität ist oft nicht so gut aus Indien wie aus anderen Ländern, aber auch die Interventionen sind häufig sehr viel intensiver. Also eine indische Yoga-Studie, da haben sie schon mal schwerkranke Patienten, die über 3 Monate jeden Morgen, jeden Abend 2 Stunden Yoga machen. Und wenn der indische Arzt das sagt, dann machen die Leute das auch. Wenn sie das in Deutschland versuchen, wird es schwierig. Das heißt, die indischen Studien sind doch einfach von der Intensität überhaupt nicht zu vergleichen. Und darum ist es schwierig, wenn wir sagen, die indischen Yoga-Studien wirken besser als die deutschen oder die amerikanischen, und das nur zurückführen aufs Pranayama. Ja? Absolut. Ja, genau, ganz wichtiger Punkt. Die Gruppen, wurde gesagt, sind ja auch oft ganz anders. Vielleicht ist die Medikation eventuell anders in Indien. Und Yoga ist auch was anderes. Ne? Also Yoga ist natürlich im Westen sehr hip, aber in Indien ist es Teil der Kultur, der Tradition. Gerade jetzt mit Prime Minister Modi wird Yoga sehr stark gepusht im indischen Nationalbewusstsein. Das muss auch anders wirken bei Indern. Das heißt aber, wir standen dann da und hatten ein Ergebnis, was spannend ist, wo wir aber nicht genau sagen können, woran liegt es. Und dann war die einzige logische Schlussfolgerung, dass wir eine Studie machen, wo wir das Ganze direkt vergleichen. Hatten wir eine kleine Förderung vom BDY, sehr viel eigenen Enthusiasmus auch noch mit reingebracht, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, eine Studie durchzuführen, wo wir Patienten mit Hypertonie untersucht haben. Und wir haben tatsächlich dann nur welche mit diagnostiziertem Bluthochdruck genommen, weil die Meta-Analyse gezeigt hat, nur da wirkt es, unter medikamentöser Therapie. Weil auch da die Meta-Analyse gezeigt hat, nur da wirkt es. Und es ist auch einfach realistischer, als wenn man sagt, wir suchen Menschen, die gar nichts machen. Die sollen natürlich ihre Medikamente nehmen. Wir haben 3 Gruppen gebildet. Die eine Gruppe hatte ganz klassisch Asanas, Pranayama, Meditation, einmal pro Woche über 12 Wochen. Die zweite Gruppe hat nur Pranayama und Meditation bekommen, einmal pro Woche über 12 Wochen, und eine Warteliste, die hat zunächst gar nichts gemacht, die hat nach 24 Wochen dann auch den Yogakurs bekommen. Und gemessen haben wir den 24-Stunden-Blutdruck, also das wurde über einen ganzen Tag der Blutdruck gemessen, damit nicht dieser Weißkittel-Blutdruck in der Praxis einfach auftaucht, sondern dass wir auch den nächtlichen Abfall des Blutdrucks mit abbilden. Ich habe jetzt gerade von den Gruppen erzählt, das klingt immer so einfach. Wir haben dann Yoga mit Asanas, Yoga ohne Asanas, da steckt natürlich sehr viel hinter. Das sind die Studien, die es vorher gab, wo einmal abgebildet ist, was ist gemacht worden in den Studien. Das ist nur eine kleine Auswahl, wo man schon sieht, die Studien unterscheiden sich sehr. Und entsprechend ist dann zusammen mit dem BDY eine Arbeitsgruppe zur Gestaltung der Intervention gebildet worden. Eine der Hauptakteurin, Eva Grandau, ist heute hier. Wenn es also dazu Fragen zur Intervention gibt, zur Gestaltung, auch was wirklich gemacht worden ist, dann bitte an Sie wenden, da ist sie die Expertin. Es war auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz spannender Prozess, weil die Idee war, dass wir nicht sagen, wir gucken uns Iyengar-Yoga, Vini-Yoga, Yin-Yoga an, sondern wir gucken uns eine möglichst optimierte Yoga-Intervention an und wir machen das schulenübergreifend. Dass wir also Yoga-Lehrende verschiedener Schulen gemeinsam an einen Tisch bringen und sie diskutieren lassen. Und ich kann Ihnen versprechen, es ist viel diskutiert worden und mit einer gemeinsamen Yoga-Intervention hinterher kommen. Und es hat tatsächlich gut funktioniert, dass dann auf Basis der traditionellen Literatur, der wissenschaftlichen Literatur, sowohl Grundlagen als auch Yoga-Forschung und der eigenen klinischen Erfahrung sehr gute Interventionen entwickelt worden sind. Das ist einmal der Flowchart, also was haben wir gemacht? Wir haben insgesamt 550 Patienten, die angerufen haben oder die wir angerufen haben, telefonisch interviewt. Davon waren die allermeisten nicht zu gebrauchen. Die wollten entweder nicht, als sie gehört haben, worum es geht. Die hatten gar keine Hypertonie, sondern die wollten nur ein bisschen Yoga machen oder die haben schon Yoga praktiziert. Das ist sehr häufig, wenn sie sagen, wir machen eine Yoga-Studie, möchten sie mitmachen. Die Hälfte der Anrufenden sagen, sie machen schon Yoga. Darum sind sie für die Studie besonders gut geeignet. Sind sie natürlich nicht, weil wir dann ja einfach einen Deckeneffekt haben und gar nicht wissen, was wirkt jetzt. 75 sind randomisiert worden, jeweils 25 pro Gruppe. Und es haben relativ wenige abgebrochen. Also insgesamt haben 9 über 24 Wochen die Studie abgebrochen. Das ist sehr wenig, gerade wo uns im Vorfeld prophezeit worden ist. Ihr kriegt gar keine, die teilnehmen wollen und dann brechen die alle ab, weil Bluthochdruck ja nicht wehtut. Das haben wir tatsächlich nicht gesehen. Was für Ergebnisse haben wir gefunden? Der spannendste Teil. Wir haben zu Beginn den Blutdruck über 24 Stunden gemessen, dann nach Ende der Intervention und nach 12 Wochen nach Ende der Intervention. Und wir haben tatsächlich gefunden, dass in der Gruppe ohne Asanas der systolische Blutdruck leicht abgenommen hat, in der Kontrollgruppe, das ist die hier, und in der Gruppe mit Asanas, der Blutdruck leicht zugenommen hat. Und wir haben tatsächlich einen signifikanten Gruppenunterschied. Das heißt, dass die Patienten, die nur Atmung und Meditation geübt haben und keine Asanas, mehr profitiert haben als die, die nichts gemacht haben und die, die Asanas, Atmung und Meditation geübt haben. Das ist also genau wie in der Meta-Analyse, nur Pranayama, Meditation, ich glaube vor allem Pranayama, tatsächlich die wirksame Komponente in diesem Fall war. Wenn ich das so aufbaue, können Sie sich denken, da kommt noch was. Und zwar ist es ziemlich spannend geworden. Nach 24 Wochen, also 12 Wochen nach Ende des Yogakurses, hat sich der Effekt genau umgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt hat nur noch die Gruppe profitiert, die Asanas, Pranayama und Meditation gelernt hat im Kurs. Und zu dem Zeitpunkt hatten die ja gar keinen Kurs mehr. Das heißt, die sind sehr gut angeleitet worden, die haben das gelernt und sollten dann zu Hause weiter praktizieren. Also sie sollten das für sich natürlich in die tägliche Routine implementieren. Und da hat dann plötzlich nur noch der Yoga gewirkt, der Asanas umfasst hat. Ist nicht ganz klar, woran es liegt, und ich bin da auch jederzeit sehr dankbar für Diskussionsbeiträge. Eine Erklärung, die wir gefunden haben, ist, dass in der Gruppe, die viel Pranayama und Meditation gemacht hat, die haben natürlich sehr viel mehr Atemtechnik und Meditation gemacht als die andere Gruppe, zu Hause viel weniger geübt worden ist, als in der Gruppe, die Asanas gelernt haben. Und dann habe ich mal zurückgedacht, als ich vor 15 Jahren angefangen habe mit Yoga. Ich fand Pranayama total spannend, aber ich fand das auch fast aversiv. Also, dass ich am Anfang irgendwie das Gefühl hatte, das ist irgendwie anstrengend, das ist komisch, jetzt meinen Atem zu kontrollieren, mag Ihnen anders gehen, ist auch so ein bisschen, was ich so gehört habe, da mal so einen Krieger machen, das ist irgendwie gewohnter, das ist irgendwie einfacher. Und wir haben jetzt keine qualitativen Studien durchgeführt, aber es scheint so zu sein, dass Yoga-Haltungen einfacher in den Alltag zu implementieren sind als Pranayama und Meditation. Und wir haben das auch tatsächlich gefunden, dass wir bei denen, die gesagt haben, ich habe weiter geübt nach Ende des Kurses, über die Gruppen hinweg, eine Reduktion von ungefähr 6 mm Hg systolisch gefunden haben, bei denen, die nicht weiter geübt haben, tendenziell eher eine Zunahme. Also wahrscheinlich ist es einfach so, dass das Pranayama sehr gut wirkt bei Hypertonie, dass es aber schwieriger ist für die Patienten in den Alltag zu implementieren. Das ist eine Vermutung, also wir haben es im Modell auch berechnet und wir hatten, dass wir die Übungshäufigkeit mit reingenommen haben und es ist fast signifikant geworden, aber es ist nicht signifikant geworden, dafür war wahrscheinlich die Gruppe zu klein. Also es ist deutlich, dass weniger geübt wurde in der Gruppe, die hinterher nicht mehr so viel profitiert hat, aber es ist nicht hundertprozentig klar, dass das der Wirkmechanismus ist. Ja.
Das heißt, ich habe ja dann, wenn ich Asana übe, auch die Meditation im Asana üben drin, das Pranayama in der geringeren Auswirkung drinnen. Das heißt, die Wirkung verändert sich.
Ja. Ja, absolut. Und Sie werden natürlich viel versierter, vielleicht auch genauer mit den Yoga-Haltungen. Vielleicht ist es auch, dass gerade Asana durchaus blutdruckreduzierend wirkt, aber eine Weile braucht, bis sich dieser Effekt aufbaut. Dass zu Woche 12 der Effekt noch nicht da ist, wenn man dann weitermacht, dann schlägt es voll durch. Kann auch sein. Wissen wir in dem Fall nicht. Also ich vermute, dass es schon stark mit der Übungshäufigkeit zusammenhängt. Es kann aber durchaus auch noch andere Wirkmechanismen geben. Wir hatten die gleichen Ergebnisse in diesem Fall, wenn wir uns nur Patienten angucken, die unter Medikation keine wirklich klinisch erhöhten Blutdruckwerte hatten, die also dann in einem Normbereich waren unter Medikation, also die hatten eine Diagnose von Hypertonie, aber unter Medikation waren sie nicht mehr hyperton, hatten wir die gleiche Wirkung. Und auch bei Patienten, die zum Ausgang trotz Medikation eine manifeste Hypertonie hatten, wo also die Medikation nicht gewirkt hat, war in beiden Gruppen die Wirkung ähnlich. Das heißt, was man definitiv sagen kann aus den bisherigen Ergebnissen, ist, dass Yoga kurz- und mittelfristig den systolischen Blutdruck reduziert, bei diagnostizierten Hypertoniepatienten, also wirklich kranken Menschen, und sogar begleitend zur medikamentösen Therapie. Also die medikamentöse Therapie wirkt und Yoga kann noch einen draufsetzen. Eventuell kann man dadurch zum Beispiel wenn ein Patient drei Blutdruckmedikamente nimmt, sogar eins absetzen. Das muss man individuell dann schauen. Kurzfristig wird Yoga ohne Asanas besser, mittelfristig aber Yoga mit Asanas, sodass es vermutlich schon Sinn macht, Asanas zu lehren, abgesehen davon, dass die meisten, die zum Yoga oder zur Yogatherapie kommen, das wahrscheinlich auch erwarten, scheint es auch für eine langfristige Wirkung wichtig zu sein. Fortgesetzte Übung scheint aber essentiell zu sein. Also wir sind noch nicht hier, dass wir wirklich sagen, wir verordnen einmal Yoga und dann wirkt es für immer, sondern es ist für die Patienten vielleicht ein bisschen enttäuschend, für Yoga-Praktizierende. Wir wissen natürlich, es wirkt auch noch in weiteren Bereichen, ist es eigentlich eine gute Nachricht. Aber es scheint schon so zu sein, wenn man längerfristig Yoga mit Asanas wirkt, dass das eine sehr positive Auswirkung auf den Blutdruck hat. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für den sehr inspirierenden, interessanten Vortrag. Und ich glaube, wir haben alle viel gelernt darüber jetzt. Ich würde gerne so den Raum für Fragen.